Also, Herr Dr. Jaras, warum ist denn jetzt so eine höchste spannungsfreie Leitung nicht nötig?
Ob sie nicht nötig ist, wissen wir nicht. Weil diejenigen, die die Leitung bauen und betreiben wollen, die müssen die Notwendigkeit darlegen. Und das ist ihnen bisher nicht gelungen. Und deshalb gibt es ein Gesetz, wo das festgeschrieben worden ist. Aber es gibt nach wie vor keine detaillierten, nachvollziehbaren Untersuchungen, dass die Leitung erforderlich ist. Und ein Punkt ist ganz wichtig. Der aktuelle Netzentwicklungsplan, der behauptet, dass die Leitung erforderlich ist, sagt gleichzeitig mit Zustimmung der Bundesnetzagentur, dass die Leitung ganz überwiegend für den Export von Überschussstrom erforderlich sein soll.
Also ist das so, dass wir hier in der Region ein Überangebot an Strom haben?
Wir haben derzeit im Ruhrgebiet ein Überangebot, aber wenn im Ruhrgebiet die Kohlekraftwerke schrittweise stillgelegt werden sollten in den nächsten 20 Jahren, dann wird man sich natürlich überlegen müssen, wo kommt Ersatz her? Und der Ersatz wird zum einen aus in dieser Region gebauten Wind- und Sonnenkraftwerken kommen, aber in großem Umfang natürlich auch von der norddeutschen Küste, Offshore- und Onshore-Windkraftwerke. Und solange wir Normalwindeinspeisung da oben haben, wurde bisher nicht untersucht, ob nicht die bestehenden Leitungen dafür ausreichen. Die Bundesnetzagentur selber sagt, dass der jetzige Netzausbau für den Export der erneuerbaren Energien erforderlich ist. Und für Dunkelflauten sind Neuleitungen sowieso nicht sinnvoll. Denn wenn Sie an der norddeutschen Küste keinen Wind haben, dann nutzen Ihnen auch nicht zusätzliche Leitungen von Norddeutschland ins Ruhrgebiet.
Jetzt haben Sie es gerade schon angesprochen, dass ja sogar der eingespeiste Strom, der dann hier in unserer Region fällig würde, ja gar nicht für unsere Region sogar ist. Also das Ruhrgebiet, ja Hagen, der Ennepe-Ruhr-Kreis und andere umliegende Städte, die würden davon gar nicht profitieren, sondern der Strom würde ins Ausland gehen.
Die Leitung ist für den Weitertransport des norddeutschen Windstroms nach Süddeutschland und weiter nach Österreich, Italien und den Balkan erforderlich. Das sind die Aussagen des Netzentwicklungsplans und der Bundesnetzagentur. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben heute bereits doppelt so viel erneuerbare Energiekraftwerke in Deutschland installiert, wie wir typischerweise an Strom verbrauchen. Und im Jahr 2030, 2035 werden wir viermal so viel erneuerbare Energienkraftwerke in Deutschland installiert haben, als wir durchschnittlich Strom verbrauchen. Und das führt dazu, dass bei Starkwindsituationen es einen riesigen Stromüberschuss in ganz Deutschland geben wird. Und die Frage, was wir damit anfangen, ist derzeit so geklärt, dass wir diesen Strom in riesigem Umfang ins Ausland exportieren wollen.
Naja gut, wenn wir dann dadurch oder wenn die klammen Kommunenkassen dadurch aufgepimpt würden, wäre dagegen ja nichts einzuwenden, oder?
Die Kommunen haben davon nichts und der deutsche Stromverbraucher hat auch nichts davon. Denn in Zeiten von Starkwindeinspeisung sind die Börsenstrompreise bei 1 bis 2 Cent zum Teil sogar negativ. Das heißt, derjenige, der Strom abnimmt, bekommt noch obendrauf Geld, weil eben das deutsche Stromversorgungssystem zu diesen Zeitpunkten so riesig viel mehr Strom erzeugen kann im Vergleich zu der typischen Stromnachfrage.
Also würden die Balkanländer sogar noch Geld dafür bekommen, weil sie unseren Strom beziehen, oder?
So ist es heute bereits. Die schlauen Österreicher bekommen in erheblichem Umfang Geld dafür, dass sie ihre Reservekraftwerke für uns zur Verfügung stellen und dass sie Strom abnehmen in Zeiten des Überschusses. Häufig bekommen sie allerdings auch kein Geld, sondern sie bekommen den Strom für ganz kleines Geld, für 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde laut Leipziger Börsenstrompreis. Kurz zusammengefasst, nach geltender Vorgabe sind der ganz überwiegende Teil der jetzt vorgesehenen Netzausbaus für den Stromexport erforderlich. Ich weise darauf hin, der aktuelle Netzentwicklungsplan sieht neue Stromleitungen im Umfang von 95 Milliarden Euro bis 2035 vor. Das heißt, diese 95 Milliarden Euro müssen vom deutschen Stromverbraucher getragen werden. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob die Grundsatzvorgabe, dass die gesamten Stromüberschüsse zuerst für teuer Geld, nämlich der teure Netzausbau, nach Süden übertragen wird und dann für ganz kleines Geld, für 1 bis 2 Cent pro Kilowattstunde an den Nachbarländer vergeben wird, ob das eine grundsätzlich sinnvolle Strategie ist. Und ich sage nein, das ist nicht sinnvoll. Wir müssen uns Alternativen überlegen, was wir hier in Deutschland mit diesen Stromüberschüssen anfangen können.
Was könnte denn eine Alternative sein oder für eine Lösung?
Es gibt mindestens 2 Alternativen. Die eine Alternative ist die Herstellung von Windgas an der Küste. Da ist man jetzt so weit, dass deutsche Firmen Technologie entwickelt haben, die diesen Windstrom in Windgas umsetzen können. Dieses Windgas brauchen wir sowieso, wenn wir klimaneutral in Zukunft produzieren und leben wollen, weil ja für Dunkelflauten brauchen wir ja gasbetriebene Reservekraftwerke, und diese gasbetriebenen Reservekraftwerke können dann durch dieses Windgas betrieben werden. Aber ein zweiter ganz wichtiger Punkt für den normalen Hausbesitzer: Der Netzentwicklungsplan lässt völlig unberücksichtigt, dass man sehr kostengünstig diese Überschussstrommengen in seinem eigenen kleinen Haus, in seiner kleinen Wohnanlage nutzen könnte zur Wärme- und Warmwassererzeugung. Dieses riesige Potenzial, das ganz kostengünstig mit kleinen Einsätzen in den Boilern der Öl- und Gasheizungen realisiert werden könnte, das bleibt völlig unberücksichtigt im geltenden Netzentwicklungsplan. Ja, es wird nicht einmal erwähnt. Und es ist ein riesiges Defizit des geltenden Netzentwicklungsplans, dass er die Möglichkeit, dass die Hausbesitzer in der Stadt und am Land mit ganz kleinen Investitionsaufwendungen, einige 100 Euro kostet so ein Heizstab im Boiler, diesen Überschussstrom nutzen könnten.
Also stattdessen werden dann auch gesundheitliche Schäden ja dann auch eher hingenommen jetzt für die Bevölkerung, ne? Die ja wirklich unmittelbar dann auch im Umfeld leben.
Das ist natürlich völlig richtig. Es gibt eine riesige Entwertung der Häuser durch die neuen Leitungen. Ich sagte schon, 95 Milliarden Euro für den Netzausbau, was im Wesentlichen die privaten Stromverbraucher bezahlen müssen, denn die Großindustrie ist ja von den Netzentgelten weitestgehend befreit oder jedenfalls massiv reduziert. Und wenn wir statt riesige neue Leitungen quer durchs Land von Nord nach Süd zu bauen, damit der norddeutsche Windstromüberschuss in südlichen Ländern verbraucht werden kann, wenn wir dieses Geld nutzen würden, um eine eigene deutsche Wasserstoffindustrie voranzutreiben und aufzubauen und in Verbindung damit ein entsprechendes Förderprogramm für die Hausbesitzer auflegen würden, dass sie sich entsprechende Heizstäbe in ihre Boiler reinbauen können, das wäre sicherlich eine Alternative. Wir arbeiten gerade daran, an einem großen Gutachten. Dieses Gutachten werden wir noch vor Weihnachten veröffentlichen, wo diese ganzen Möglichkeiten im Einzelnen aufgelistet sind. Der aktuelle Netzentwicklungsplan muss dringend überarbeitet werden. Es ist ein Wahnsinn, 95 Milliarden Euro dafür auszugeben, 18.000 Kilometer Leitungen neu zu bauen, damit sozusagen der norddeutsche Windstrom in südliche Länder für kleinstes Geld exportiert werden kann.
Wie wäre es bezüglich Erdkabel? Also da gibt es wahrscheinlich auch Vor- und Nachteile, oder könnte es geben?
Wenn man der Meinung ist, dass eine einzelne Leitung tatsächlich dringend erforderlich ist. Und ich habe gerade schon ausgeführt, für den ganz überwiegenden Teil der Leitungen gilt, sie sind für den Stromexport erforderlich, und wir sollten uns ganz schnell Alternativen sozusagen nicht nur überlegen, sondern auch umsetzen, dass wir den Strom in Deutschland nutzen und nicht für kleines Geld ins Ausland verschenken. Aber wenn man der Meinung ist, dass eine ganz bestimmte Leitung erforderlich ist, dann müssen wir natürlich die betroffenen Anwohner der Leitung davor schützen, dass ihre Häuser dramatisch an Wert verlieren und dass die ganze Gegend letztendlich auch unbewohnbar wird. Und gerade das Ruhrgebiet, das ohnehin durch eine Vielzahl von infrastrukturellen Maßnahmen, Eisenbahnen, Autobahnen, Straßen, Leitungen schon massiv belastet ist, da muss es natürlich besonders darauf geachtet werden, dass entsprechende Neubaumaßnahmen besonders umweltverträglich gemacht werden. Im Planfeststellungsbeschluss steht drin, ich drück's mal ganz einfach aus, die Gegend dort ist sowieso schon kaputt und deshalb kann man ruhig diese Leitung auch noch dazu bauen. Aber andersrum wird doch ein Schuh draus. Gerade wenn eine Gegend relativ stark belastet ist, dann muss man sich überlegen, wie kann man die Belastung reduzieren. Und da wäre sicherlich eine Erdverkabelung eine angemessene Lösung. Wir haben gerade vor 2 Monaten zusammen mit dem Kollegen Brakelmann ein ausführliches Buch dazu geschrieben, Erdkabel für die Energiewende, wo wir eine Vielzahl von Vorschlägen machen, wie wir die geltende und jetzt umgesetzte Erdverkabelung sehr viel kostengünstiger realisieren können durch Minimaltrassen. Das wäre zum Beispiel hier auch eine Möglichkeit, wie man die Belastung im Raum Herdecke drastisch reduziert, indem man eben Minimaltrassen in Erdkabelausführung in den besonders belasteten Gebieten vorsieht.
Aber ich sag mal so, wenn dann ein Kabel irgendwie kaputt ist, defekt ist, dann muss man das alles aufbuddeln. Wäre das nicht finanziell gesehen aufwendiger, als wenn ich wirklich eine Leitung oberhalb an der frischen Luft verlege?
Die Zuverlässigkeit von Erdkabeln kann durch Reservekabel, wie von uns vorgeschlagen, auf ein Level angehoben werden, das der Freileitung entspricht. Erdkabel sind sehr viel seltener kaputt als Freileitungen, aber wenn sie kaputt sind, dann muss man, wie Sie ganz richtig sagen, aufgraben und kann das 1 Woche oder 2 dauern, vielleicht auch 6 Wochen, bis das Erdkabel repariert ist. Und deshalb schlagen wir vor, wir sollten ein Reservekabel dazu bauen, das umschaltbar ist, sodass nach ganz kurzer Zeit die Leitung weiter betrieben werden kann. Und an einer lastschwachen Zeit, wo man die Leitung nicht unbedingt benötigt, kann man dann die Leitung reparieren. Ich weise darauf hin, Erdverkabelung von 110 kV-Leitungen, also von Hochspannungsleitungen, von mittelstarken Leitungen, ist nicht notwendigerweise teurer als Freileitungen. Bei Höchstspannungsleitungen, 380 kV Wechselstromleitungen, über die sprechen wir hier in diesem Fall, müssen Sie mit Mehrkosten von 2 bis 3 Faktor rechnen. Also die Kosten sind doppelt bis dreimal so hoch bei Erdverkabelung als bei einer Freileitung.
Okay, jetzt gibt es ja die alte Stromtrasse. Die gibt's ja. Daran jetzt irgendwie anzuknüpfen oder die aufzupimpen?
Naja, das machen die Übertragungsnetzbetreiber ja im Moment, indem sie sagen, wir reißen die bestehende 220 kV-Leitung, die weniger leistungsfähig ist, weg und ersetzen sie durch eine 380 kV-Leitung. Insoweit gibt es hier nicht das Problem, dass eine völlig unberührte Trasse gesucht werden muss, also eine ganz neue Trasse, sondern man nutzt eine bestehende Trasse, reißt die 220 kV-Leitung weg und ersetzt sie durch eine 380 kV-Leitung. Und hier ist eben die Überlegung, wenn man diese Leitung schon brauchen sollte und als Neubauleitung unbedingt realisieren will, so wie jetzt vorgesehen, dass man eben in den besonders betroffenen Abschnitten diesen Abschnitt dann als Erdkabel verlegt. Mit entsprechenden Mehrkosten. Ich weise auch darauf hin, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, bestehende 220 kV-Leitungen in der Übertragungsleistung massiv zu erhöhen, zu verdoppeln, zu verdreifachen. An anderen Stellen ist es bereits realisiert worden, zum Beispiel an der norddeutschen Küste. Man könnte eventuell auch hier noch mal drüber nachdenken, wenn man denn sozusagen zum Beispiel vorübergehend die Leistungserhöhung benötigt, bis die Kohlekraftwerke dann alle schrittweise abgestellt sind, inwieweit man nicht die bestehende 220 kV-Leitung in der Leistung erhöht durch Messung der Leiterseiltemperatur und durch viele andere Maßnahmen, die wir in unserem Buch Erdkabel für die Energiewende ausführlich dargestellt haben.
Jetzt die Bürgerinitiative, die sich ja gebildet hat und plus die Prozessgemeinschaft. Wie wichtig finden Sie das, dass sich Menschen dafür einsetzen oder dagegen zu kämpfen, dass es vielleicht dann Missstände irgendwie gibt?
Jedem ist natürlich das eigene Hemd am nächsten. Das heißt, wenn Sie unmittelbar von einer Leitung betroffen sind, dann werden Sie sich mit diesen Fragen sehr genau auseinandersetzen und werden natürlich grundsätzlich einer Neubauleitung, die Ihr Haus überspannt, sehr ablehnend gegenüberstehen. Diese Vielzahl von vor Ort Betroffenen in der Summe ermöglichen es, dass man grundsätzlich nochmal über den Netzausbau in Deutschland nachdenken kann. Denn wenn es diese vielen einzelnen Gutachten nicht gäbe zu diesen Fragen, dann gäbe es natürlich auch nicht das Wissen, dass es möglicherweise Alternativen gibt. Und ich habe schon einige Alternativen dargestellt. Und diese Bürgerinitiativen, die vor Ort ihre individuellen Interessen vertreten, Entwertung der Häuser, Entwertung ihrer unmittelbaren Heimat, diese ermöglichen es, dass man jetzt bundesweit sehr viel intensiver als bisher über Alternativen nachdenkt. Und auch die Bundesnetzagentur und die Übertragungsnetzbetreiber zeigen ja in ihrem aktuellen überarbeiteten Entwurf des Netzentwicklungsplans, dass es ihnen auch klar wird, dass es so nicht weitergehen kann. Wir hatten kürzlich noch Gesamtkosten von in der Größenordnung 50 Milliarden für den Netzausbau. Jetzt liegen wir 4 Jahre später in einer Größenordnung von 95 Milliarden Euro. Und wenn wir da nicht gegensteuern, dann werden wir uns beim nächsten Interview unterhalten, dass es 120, 140, 160 Milliarden Euro sind. Und man muss sich einfach überlegen, wofür investiert man diese Gelder? Will man tatsächlich das Netz unter riesigen Umweltbelastungen für die unmittelbar Betroffenen, wie hier in Herdecke, massiv ausbauen, damit der Überschusswindstrom dann weiträumig ins Ausland exportiert werden kann? Oder wäre es vielleicht nicht doch besser, die auf dem Tisch liegenden Alternativen zu realisieren, nämlich Power to X, also Gaserzeugung an der norddeutschen Küste, Nutzung des Wärme, des Überschussstroms für Wärme und Heizung in den einzelnen Häusern und ähnliche Maßnahmen zu ergreifen. Denn auch für diese Maßnahmen, insbesondere für die Gaserzeugung aus Windenergie, brauchen Sie natürlich auch eine Anschubfinanzierung. Die ist halt im Moment auch nicht ansatzweise betriebswirtschaftlich rentabel, genauso wenig wie betriebswirtschaftlich rentabel übrigens der Netzausbau ist. Denn der Netzentwicklungsplan lässt die Kosten des Netzausbaus völlig und ganz und gar unberücksichtigt. Das heißt, wenn der Netzentwicklungsplan zum Ergebnis kommt, es gibt irgendwo jemand, der Strom einspeisen will und deshalb brauchen wir eine neue Leitung, dann wird überhaupt nicht geprüft, ob es nicht vielleicht woanders ein Kraftwerk gibt, das ein bisschen höhere Stromerzeugungskosten hat, zum Beispiel in Süddeutschland, aber das, wofür keine neue Leitung erforderlich ist. Der Netzentwicklungsplan lässt die Kosten des Netzausbaus, nämlich die 95 Milliarden Euro, völlig unberücksichtigt. Und der Netzentwicklungsplan würde zum genau denselben Ergebnis kommen, auch wenn wir über 500 Milliarden Euro Netzausbaukosten sprechen würden, denn die Netzausbaukosten spielen beim Netzentwicklungsplan überhaupt keine Rolle.
Herr Heuer, Sie sind mit bei der Bürgerinitiative oder ja bei der Prozessgemeinschaft. Sie machen sich stark in Herdecke gegen diesen Neubau. Wie sehr können Sie da ins Gras brechen, wenn Sie sowas hören? Also solche Summen einfach oder tangiert es Sie mehr, dass irgendwie unmittelbar vor Ihrer Haustür irgendwas entstehen soll, was Sie gar nicht wollen?
Naja, uns interessiert eigentlich mehr, dass hinter diesem ganzen Bau oder hinter diesem ganzen Bausinn eben noch der Kohlestrom steht. Und wir haben in diesem Sommer gemerkt, welche klimatischen Veränderungen da sind, wie dramatisch das ist. Und wir haben gemerkt, dass wir jetzt, wenn wir uns dem entgegenstellen, uns wir auch diesem Kohlestrom entgegenstellen. Und das ist eigentlich unser Ziel, so das Ganze. Wir haben jetzt durch das Gutachten von Herrn Professor Jaras gemerkt, aha, der Kohlestrom verstopft das Ganze erst. Der Kohlestrom zwingt quasi diesen großen Leitungsbau in der nächsten Zeit, wenn dann später dann noch die alternativen Ströme von der Nordsee dazukommen, um dann verkauft zu werden, gehört das auch da rein. Aber aktuell ist es so, dass da einfach viel Kohlestrom noch drin ist und der muss absolut schnell weg. Weil das ist das Problem und wir sehen das jetzt unter diesem Aspekt. Wir haben jetzt gekämpft dafür, wir haben die Klage eingereicht in Leipzig, haben dafür sehr gekämpft, haben viel Geld dafür gesammelt, aber jetzt ist unser Ziel eigentlich was Größeres, auch ein politisches Ziel, dass wir da Einfluss nehmen können auf das, auch was in der Zukunft mit uns passiert. Und ich denke, da sehen wir auch unseren Sinn drin, dass wir auch und die anderen, die in den Bürgerinitiativen jetzt im Sauerland organisiert sind, dass die wirklich was dafür tun, dass dieser Kohlestrom ganz schnell abgeschaltet wird. Das ist unser Ziel, mein Ziel.
Aber haben Sie da auch irgendwie tatsächlich Angst auch vor gesundheitlichen Schäden?
Ja, die habe ich jetzt vor allen Dingen durch das CO2 natürlich, durch diesen starken Einfluss, den das CO2 auf die Klimaveränderung macht. Klar habe ich auch Sorgen. Also ich wohne jetzt 150 Meter von der Trasse weg, aber ich habe ja das Geld auch gesammelt bei den Betroffenen, bin auf die Grundstücke gegangen, habe erlebt deren Sorgen, den Sorgen auch darum, dass Großväter mit ihren Kindern sich dann vielleicht nicht mehr trauen, in den Garten zu gehen und zu spielen, wenn das Haus unter den Leitungen ist. Da ist ganz viel Erdrücktheit eigentlich über die Jahre, weil es sind immer wieder Leitungen dazugekommen und das hat mich wirklich auch sehr betroffen gemacht, wie sehr da so eine Zaghaftigkeit ist. Kann ich da jetzt noch was machen? Und das hat sich ein bisschen geändert dadurch, dass wir mit vielen Menschen gesprochen haben, dass wir so eine Gemeinschaft gebildet haben. Da haben wir auch vieles erfahren und das hat uns eigentlich auch Mut gemacht, an diesen Prozess einzugehen. Aber im Moment, wir haben jetzt für die Veranstaltung heute in der Friedrich-Harcourt-Schule auch ganz viele Mitglieder von Bürgerinitiativen aus dem Sauerland eingeladen. Geht es ums Ganze, da geht es eigentlich noch mehr als um unsere kleine, ich sag mal kleine Betroffenheit, sondern da geht es wirklich um unsere Welt, um die Gesundheit und vor allem die jungen Menschen. Also ich bin ja jetzt schon 66 Jahre alt, insofern werde ich das jetzt, die Auswirkungen bekomme ich jetzt auch schon mit, aber nicht so drastisch. Aber man weiß ja, in den nächsten Jahren passiert ganz, ganz viel. Und da mit diesem Widerstand auch gegen diesen Leitungsbau sehe ich das jedenfalls für mich, sehe ich den Sinn in meinem Widerstand auch. Nicht nur für das Kleine, für Herdecke oder so, sondern eher für das Ganze und für den Schutz der Umwelt und der Generationen, die nach mir kommen.
Aber es ist ja wirklich ein super Ansatz. Vor allen Dingen ist es, glaube ich, auch wichtig, dass man da wirklich kommunübergreifend zusammenarbeiten oder zusammenhalten sollte, oder Herr Strothmeier? Das ist, glaube ich, schon. Also egal, ob es jetzt irgendwie Herdecke, Hohenlimburg oder die Städte irgendwie im Sauerland sind, so da müssen wir jetzt einfach alle zusammen anpacken, oder? Und die Stirn bieten.
Natürlich, vollkommen richtig. Also die Probleme sind ja Land auf, Land ab, entlang der Trasse identisch. Die Menschen haben Angst, wenn sie nah an der Trasse wohnen, dass sich gesundheitliche Schäden einstellen, dass ihre Immobilien an Wert verlieren, dass die Gegend an Wert verliert. Also die Umwelteinflüsse nehmen natürlich zu durch so eine Leitung. Und das war ja auch unser ursprünglicher Ansatz, sich gegen diese Trasse zu wehren. Das heißt, wenn man jetzt eine solche Trasse, die ist ja für 80 bis 100 Jahre geplant, neu errichten will, dann meine ich, müsste man nach dem bestmöglichen Weg suchen und nicht einfach in vorhandenen Trassen eine solche Leitung verlegen. Das Argument ist mir zu einfach. Da gibt es sicherlich bessere Wege. Und zum Zweiten kann ich nicht verstehen, warum so ein großer Unterschied gemacht wird zwischen vorhandenen Leitungswegen und neuen Leitungswegen. Also eine solche Trasse, wie sie durch Herdecke über Hohenlimburg durch Sauerland bis nach Dauersberg führen wird, wäre als Neubau überhaupt nicht möglich, weil keinerlei aktuell geltende Grenzabstände eingehalten werden. In Herdecke stehen Kindergärten, Grundschulen, zig Wohnhäuser und Gewerbebetriebe in diesem Trassenraum und das ist für mich nicht nachvollziehbar.
Würde es da nicht auch irgendwie so ein Wegerecht oder so geben oder wäre das beim Erdkabel eher zu berücksichtigen, ein Wegerecht? Dr. Jaras, wie ist das?
Naja, bei den Erdkabeln sind die Widerstände viel geringer. Das heißt, beim Erdkabel brauchen Sie, jedenfalls wenn Sie eine Minimaltrassenlösung wählen, brauchen Sie 10, 12, 14 Meter Breite. Und diese Trasse finden Sie im Regelfall immer. Erdkabel haben auch ihre Probleme beim Bau. Sie müssen das ausgraben. Stichwort Wegerecht heißt natürlich, wenn dann jemand sein Grundstück nicht hergeben will für den Bau, muss man ihn auch enteignen. Das ist ähnlich wie bei der Freileitungstrasse. Wenn jemand die Dienstleistung als für die Überspannung seines Grundstücks nicht hergeben will, dann wird er auch enteignet. Also in beiden Fällen werden Sie im Einzelfall Einzelne haben, die auch trotz guter Argumente dann dem Leitungsbau nicht zustimmen. Und deshalb muss man ihm zuerst mal überlegen, braucht man die Leitung, wofür ist sie erforderlich? Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, jawohl, in diesem speziellen Fall brauchen wir die Leitung zum Beispiel als Lückenschluss. Das wäre Unsinn, sozusagen eine vorhandene Lücke des gesamten großen Leitungssystems nicht zu schließen. Dann muss man eben diejenigen, die besonders betroffen sind, entgegenkommen, indem man dort eine Teilverkabelung vorsieht.
Aber jetzt so eine Enteignung, wäre das eine Zwangsenteignung? Oder müsste man dann irgendwie die Menschen, die da wohnen, dann ausbezahlen?
Nein, bei der jetzigen geplanten Leitung zwischen Kruckel und Gahrenfeld würde es bedeuten, dass die Bürgerinnen und Bürger, die davon betroffen sind, enteignet werden, dergestalt, dass man auch gegen ihren Willen die Leitung über ihr Grundstück baut. Ob sie dann eine Entschädigung bekommen, das ist rechtlich unstrittig. Wenn bereits eine 220 kV-Leitung drüber liegt, wenn also bereits sozusagen ein Rechtsanspruch besteht, das Grundstück zu überspannen, dann ist es strittig, ob es eine Entschädigung gibt. Wenn es eine Entschädigung gibt, ist sie sehr, sehr klein, sodass der Wertverlust des Hauses wird bei Weitem nicht wettgemacht.
Ganz ehrlich, also wenn das doch mein Eigentum ist, aber... Ja. Herr Heuer, Sie schütteln schon ordentlich mit dem Kopf. Ne? Das geht Ihnen gegen den Strich, oder?
Ja, ja. Ich habe ja mit den direkt Betroffenen gesprochen, habe auch so eine Gruppe der direkt Betroffenen. Und ich weiß die Entschädigungen. Und einer hat gesagt, das fand ich sehr lustig, wenn Sie mir jetzt für 50 Jahre den Strom zahlen, dann können Sie wiederkommen. Und das sind wirklich banale Beträge, die auch noch versteuert werden müssen. Und in der letzten Zeit sind dann nochmal die Situation bei denen, die noch nicht unterschrieben haben, dass wir ja noch die Klage vor uns haben und dass Amprion da etwas weicher ist und dann jetzt so ein Angebot gegeben wird, was dann ein bisschen länger ist. Sonst waren es immer so Angebote 14 Tage und dann können Sie sich das noch überlegen. Dann verfällt das Angebot, aber so wie im Supermarkt eigentlich, so sieht das aus. Und ich wollte noch sagen, was mir ganz wichtig war, was der Professor Jaras ja schon angesprochen hat. Es geht ja um die dezentrale Energiewende. Wo ist die? Wenn man im Fernsehen Sendung Anne Will oder sowas hört, da sprechen die Grünen und wer auch immer, SPD und so weiter, die sprechen immer von der Nordsee und den Windkraftparks und so. Aber wir haben ja ein riesiges Potenzial. Wir haben unsere Sickergrube jetzt gerade ausgegraben, weil wir da unser Wasser vom Dach reinleiten wollen. Da haben wir eine Woche gestanden und haben die Erde, die wir reingeschüttet haben, wieder rausgeschaufelt, sowas. Da gibt's ja ganz viel. Es gibt da Windkrafträder, die unter 10 Meter kann man sich sowas für einen Garten kaufen, was so ein bisschen anders aussieht. Und wir sind jetzt gerade als Familie dabei, zu gucken, wie kann man unser Haus energetisch, umwelt, ich sag mal, freundlicher, lieber machen und dass wir da auch Geld sparen und so weiter und auch ein gutes Gewissen haben gegenüber der Umwelt. Und das ist eigentlich angesagt, dass man Gemeinschaften bildet, dass man unter Nachbarn sagt, komm hier, ich habe ein bisschen zu viel Strom, kriegst du von mir, lass uns mal überlegen, was hast du denn gemacht? Und die Geschichte mit der Sickergrube habe ich mit einem Nachbarn gehabt, wo ich mit der Frau über die Veranstaltung gesprochen habe und habe gesagt, ja, wir haben jetzt angefangen, eine Sickergrube auszuheben und so weiter. Ne? Liegt ganz viel Erde bei uns jetzt im Garten. Und dann hat sie gesagt, ja, mein Mann, vor 20 Jahren hat er das auch schon gemacht. Und das war schlau. Insofern müsste man jetzt eigentlich wie so eine Bürgermesse machen in Herdecke und sagen, okay, ich lade alle zum Kaffee und Kuchen ein, vielleicht ein kleines Bierchen, alkoholfrei. Und die reden dann über ihre eigenen Ideen zur persönlichen Energiewende, kann man sagen. Und ich denke, das fehlt. Also viele sind guten Willens. Und das wird zerstört durch diesen Umgang mit dem Geld der Menschen. Und das ist eigentlich angesagt. Da wäre so viel Potenzial.
Herr Struttmeier, der Herr Heuer hat es gerade gesagt. Er wohnt, glaube ich, nur 150 Meter irgendwie entfernt. Sie haben, also von der Stromtrasse, bisherigen, Sie haben es gerade auch schon gesagt eingangs, dass ja Windkrafträder, die müssen ja auch einen gewissen Radius hier einhalten, jetzt zu Wohngebieten, zu Wohnhäusern. Und jetzt, Sie sollen dann da jetzt irgendwie, das ist ja ein bisschen Banane, oder?
Ja, das ist ja auch anfänglich unser Argument immer gewesen oder der Ansatz, sich überhaupt zu wehren. Auch wenn Sie heute eine Autobahn ausbauen, vergleichen wir das mal, Stromautobahn und eine normale Autobahn, über die man drüber fährt. Wenn Sie die von 2 auf 3 Spuren oder von 2 auf 4 Spuren ausbauen, vergleichbar wie mit unserer Trasse, dann müssen Sie heute bei Autobahnen aktuelle Grenzwerte einhalten für die Nachbarschaft. Wie als ob Sie eine ganz neue Autobahn bauen. Bei Stromtrassen ist das nicht so. Da erhöhen Sie die Strahlung um ein Vielfaches und unterschreiten die Abstandsflächen, die für neu geplante Trassen, für ganz neu gebaute, ohne vorhandenen Trassenweg, gelten, dramatisch. Also in Herdecke oder zwischen Krukel und Gahrenfeld wohnen 2.500 Menschen in diesem Trassenbereich. Die werden völlig ignoriert. Die dürften da gar nicht wohnen beim Neubau einer Trasse. Und das war ja der ursprüngliche Grund, warum wir uns dagegen gewehrt haben. Heute, nachdem dann der Kohleausstieg kam, ist die Frage ja vielschichtiger geworden. Wir sind ja einen Schritt zurückgegangen und haben gesagt, nach diesem Kohleausstieg ist die Leitung überhaupt noch notwendig. Das wäre ja eigentlich noch der Ansatz davor, bevor wir uns darüber unterhalten, wie wird sie gebaut, woher wird sie gebaut, was wir im Vorfeld immer kritisiert haben. Aber jetzt sind wir einen Schritt zurückgegangen und sagen, wir prüfen mal die Notwendigkeit. Und da sind wir sehr froh, dass wir mit Professor Jarasch einen neutralen Fachmann gefunden haben, der das Ganze mal untersucht hat und jetzt aufdeckt, dass man sagt, im Wesentlichen geht es hier um Stromexport und nicht um Energiewende oder um die Nahversorgung unserer Region. Und wenn man das den Menschen mitteilt, die schütteln alle völlig unglaublich den Kopf, weil die immer eine ganz andere Idee davon hatten, wie es eigentlich jetzt tatsächlich ist.
Aber diese Irreführung der Menschen, also das lässt einem doch wirklich die Haare raufen, oder? Dass man so verarscht wird, also ich sag's jetzt einfach mal so frech, dass ja, man wird doch als Bürger wirklich veräppelt.
Ja, wir werden ja teilweise beschimpft, dass wir gegen die Energiewende sind oder dass wir sagen, wir wollen es nur nicht bei uns vor der Haustür. Nein, also der Ansatz ist ja größer. Und immer, wenn man es den Leuten erklärt, dann sagen die, ach so ist das. Ach so, ne, dann finde ich das auch, also dann bin ich ganz ihrer Meinung. Also da ist ganz viel Unwissenheit und viele erzählen dann los oder beschimpfen einen erst. Und wenn sie dann verstehen, worum geht's eigentlich, ändert sich die Meinung sehr schnell und wir kriegen sehr viel Zuspruch.
Danke Ihnen fürs Gespräch.
Bedanke mich.